Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt bei Radio X. Vierter Freitag im Monat 16 bis 17 Uhr. Radio X empfängt ihr unter 91,5 FM, DAB Plus und als Livestream unter www.radiox.de. Unsere heutige Sendung dreht sich, es ist letztendlich der dritte Teil um den Obertitel Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt. Heute geht es um den Einfluss der Erderwärmung durch den Klimawandel auf die menschliche Gesundheit und auch eben andere gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Bereiche. In unserer Sendung im Dezember 2020 und Februar 2021 haben wir bereits über diese Wechselwirkungen von einer gesunden Umwelt mit unserer Gesundheit gesprochen. Damals ging es um den Ausbruch und die weltweite Ausbreitung von Infektionskrankheiten, beziehungsweise im Februar dann über die Schadstoffbelastungen und die Zunahme von Allergien. Heute, wie gesagt, der Einfluss der zunehmenden Erderwärmung durch den Klimawandel auf die menschliche Gesundheit. Gast im Studio ist wieder mal der Dr. Matthias Müller. Er ist Arzt für Allgemeinmedizin mit Erfahrungen in der Tropenmedizin und er hat auch Informationen über einen Teil, über das, was wir sprechen werden, Nahe Osten, Afrika, von seiner Tochter. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Hallo.
Schön, ja. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz ein paar Daten, die relativ aktuell sind, vortragen, um ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, worum es eigentlich bei dieser Thematik geht. Die Jahre von zwischen 2015 und 2020 sind die sechstwärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Es gibt Hitze in Sibirien, dazu ganz aktuell war erst dieser Tage die Meldung, dass am Rand der Arktis zu Sibirien unfassbare 32,5 Grad gemessen wurden. Das sind Hochsommertemperaturen auch bei uns. Es gibt den Eisverlust an den Polen, das dürfte sattsam bekannt sein. Überschwemmungen in Afrika und Asien durch heftigste Regenfälle. Rund 1,2 Grad Temperaturanstieg weltweit haben wir durchschnittlich über den Durchschnittstemperaturen der Jahre von 1850 bis 1900. Nördlich des Polarkreises in Sibirien, bereits erwähnt, gab es im Januar, im Oktober letzten Jahres mehr als 5 Grad, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, über dem Durchschnitt von 1981 bis 2010. Konträr dazu ist dann überraschend, Fragezeichen, da müssen wir dann jetzt einen Klimatologen, Meteorologen fragen. Kühler war es in Kanada, in Teilen von Brasilien, Nordindien und auch in Südostaustralien, wobei ja da in Australien auch diese Waldbrände durchaus im Gedächtnis sein dürften. Deutliche sichtbare Folgen der Erderwärmung sind Extremwetterereignisse wie Überflutungen durch starke Regenfälle, Waldbrände, die ihr erwähnt habt, Dürren und so weiter. Mit teilweise verheerenden Folgen für Menschen und Tiere, verbunden mit hohen Opferzahlen. Weniger deutlich, aber mindestens genauso folgenschwer sind die langfristigen Auswirkungen auf unsere Gesundheit, die gesellschaftlichen, persönlichen, wirtschaftlichen, politischen Schäden. Mattes, als Einstieg ins Thema Frage an dich, welche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat die inzwischen deutlich erkennbare Erderwärmung?
Ja, Otto, ich muss dich enttäuschen.
Okay.
Die Litanei, dass alles schlimmer wird. Ja.
Nein, lieber nicht so schlimmer. Ich meine, das sind einfach die Daten, die es aus der Wissenschaft gibt. Ich habe die ja nicht erfunden.
Ja, okay. Also ich muss ja dann doch was entgegen sagen.
Ja.
Es wird nicht schlechter.
Okay.
Es sterben bei uns weitaus mehr im Winter. Die Sterblichkeit ist deutlich höher durch Viren, die da, das kennt man ja inzwischen, ja. Die da mehr kursieren. Ja. Und wenn der Winter nicht so stark wird, ja, dann ist die Sterblichkeit bei uns letztendlich geringer.
Bei uns.
Und im Sommer haben wir natürlich bei Überhitzungsphasen, Überhitzungsphasen auch eine leicht erhöhte Sterblichkeit. Ja. Alte Leute im Altenheim trinken nicht genügend, ja, dehydrieren, bekommen Infekte oder so. Ja. Da ist auch statistisch gesehen eine Erhöhung der Sterblichkeit, die ist aber nur ganz gering. Okay. Also unter dem Strich wird es an sich besser bei uns, ja, wenn die Temperatur ein klein wenig ansteigt.
Ein klein wenig bedeutet, Ja, ich meine, der Punkt ist einfach der, es hat ja auch noch andere Auswirkungen, die wir auch im Laufe der Sendung noch besprechen werden, im Hinblick auf, was sich ja bei uns jetzt schon wieder ein bisschen abzeichnet, die Dürre, die ja nachher auf der Landwirtschaft sich auswirkt, die auf unsere verschiedenen Klimamilderungseffekte, sprich Wald etc., Begrünung. Wie ist es denn mit der Ausbreitung, Ansiedlung von potenziellen Krankheitserregern, wie zum Beispiel Tigermücke? Was jetzt bei uns wieder aktuell werden dürfte, ist das Thema Zecken, also FSME, das kannst du besser aussprechen wie ich, was das heißt.
Frühsommer-Meningoenzephalitis.
Okay, was ja an allem Anschein nach in Bayern, Baden-Württemberg ein dringendes Problem ist, aber auch in Hessen, in südöstlichen Thüringen habe ich gelesen, in Sachsen. Wie, ja, bedrohlich darf ich jetzt nach deiner Ausführung nicht sagen.
Also die Erkrankung,
bedenklich ist es.
Die Erkrankung nimmt etwas zu.
Die von FSME?
Ja, durch Zecken übertragender Virus ist das. Es gibt ja auch noch ein Bakterium, der durch die Zecken übertragen wird, die Borreliose. Aber von der sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen von einer Hirnhautentzündung. Und diese Hirnhautentzündung nimmt ganz, ganz leicht zu. Und sie breitet sich auch aus nach Norden. Also im Süden hatten wir die verstärkt. Im Schwarzwald zum Beispiel, ja, im Odenwald hier bei uns. Ja. Und in Bayern natürlich. Ja. Und das wandert langsam ein klein wenig nach dem Norden. Wir haben aber eine gut wirksame Impfung.
Wird die auch durchgeführt?
Es ist eine seltene Erkrankung. Mhm. Ja? Also die Regionen werden als besonders bedrohlich betrachtet, wenn innerhalb von 3 Jahren 5 Fälle aufgetreten sind in einem ganzen Regierungsbezirk. Mhm. Mhm. Also es ist nicht eine häufige Erkrankung, die... von der man sagen kann, um Gottes Willen, jetzt kriegen alle ihre Hirnhautentzündung.
Also es ist keine Epidemie wie Corona.
Nicht vergleichbar.
Ja, okay. Wie wirkt sich denn das, die Zunahme von Extremwetterereignissen auf unsere Gesundheit aus? Also sprich, also heftige Regenfälle, die Trockenphasen, bei uns kann man wahrscheinlich nicht von Dürre reden, aber die ausgiebigen Trockenphasen. Welchen Einfluss hat denn das auf unsere Gesundheit, unseren Organismus?
Na gut, ich denke, dass der Körper in dem Bereich, in dem wir leben, in den Temperaturen und mit der Feuchtigkeit, ja, da anpassbar ist und dass es kein größeres Problem ist. Mhm. Ich meine, wir reden jetzt von Hitze, ja, und haben das kälteste Frühjahr hinter uns, ja.
Oder ja. Ich denke das auch. Ich meine, ich habe mir jetzt auch dieser Tag gedacht, naja, im Mai kann ich mich erinnern, da hat man sich das erste Mal sommerlich gefühlt und es sieht dieses Jahr anders. Aber ich meine, von einer Saison kann man jetzt nicht auf Gesamtes schließen, oder?
Und also deswegen kann man sagen, ein ganz großes Problem wird es nicht werden, aber natürlich haben wir Schlafstörungen zum Beispiel im Sommer, da werden wir noch drauf kommen.
Genau,
ja.
Genau.
Die Städte, die überhitzen sich besonders stark, ja. Da ist ja die Kaltluftzufuhr dann zu gering und das ist ja wie ein Backofen, der dann da ist. Wir haben eine zunehmende Versiegelung auch, ja, das natürlich ein Problem ist. Und im Winter weiß man ja ganz genau, also es gibt Leute, die erfrieren auf der Straße, ja, und also wir sind aber anpassungsfähig letztendlich, ja. Und also die große Katastrophe wird es zumindest für uns nicht, wenn man davon absieht, dass es in anderen Regionen aber so unwirtlich wird, dass wir einen Immigration oder Emigrationsdruck haben. Und das ist natürlich auch etwas, was mit Kriegen und so weiter für uns nicht so toll ist, weil dann auch Armut kommt und Armut bringt immer Krankheiten.
Ja, genau, das sind die Aspekte, auf die wir dann als nächstes dann eingehen. Aber ich habe nur einen Punkt, über den ich ganz kurz mal reden wollte. Ich habe da einen Artikel gelesen über eine Studie, das fand ich schon bemerkenswert. Das geht ich glaube, es war in Finnland, wo diese Studie durchgeführt wurde, dass die Aggressivität bei Menschen durch Hitze zunimmt. Und zwar hängt es mit einem Botenstoff zusammen, der Serotonin heißt. Kannst du da was dazu sagen? Ich fand das eigentlich eine bemerkenswerte Aussage.
Also Serotonin, Adrenalin, das sind Botenstoffe, die im ganzen Körper wirken und natürlich auch im Gehirn wirken. Und Man weiß zum Beispiel, dass Leute, die depressiv sind, in diesem Serotoninspiegel ihre Probleme haben und Antiserotoninstoffe helfen dann gegen Depressionen. Ja.
Kann man die verabreichen?
Sind das Medikamente? Reuptake-Hämmer nennen die sich zum Beispiel. Das ist eine Gruppe, große Gruppe, die gegen Depressionen verabreicht wird. Ja, und natürlich ist es so, dass wenn der Körper sich nicht richtig angepasst hat an diese starken klimatischen Veränderungen oder so, ja, dass es dann eben schon zu Sachen wie Aggressionen und Erkrankungen auch kommen kann.
Könnte ich mir physiologisch gut vorstellen. Ich meine, das auch immer hier beobachtet zu können, wenn es bei uns extrem heiß ist, habe ich auch den Eindruck, dass die Menschen bei uns irgendwie gereizter sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Die hupen mehr, genau.
Genau, die beweisen, dass sie hupen können, aber ob sie Auto fahren können, ist ein anderes Thema. Welche Möglichkeiten siehst du da jetzt unter Umständen unter evolutionärer Sicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber dass der Mensch sich, aber da gibt es ja wahrscheinlich Grenzen, bis denn wir organisch uns anpassen können.
Ja, aber ich denke, da sind die Variabilität des Menschen in der Anpassung im Klima so groß, dass wir da keine großen Probleme haben. Was wir ja in der Vergangenheit extrem hatten, war die Hautfarbe. Die Dunkelhäutigen, die nach Norden gewandert sind, die Menschheit kommt ja aus Nordafrika, die hatten zu wenig Vitamin D, hatten weichere Knochen dann und haben da sich nicht so toll vermehren können. Und die helleren Menschen aus Nordafrika, die in den Süden gegangen sind, die sind dann mehr verbrannt. Also da gab es klimatische und Veränderungen, die letztendlich Auswirkungen hatten auf die Anpassungsfähigkeit, aber diese kleineren Schwankungen, die
Klar, es gibt natürlich auch dann Lebewesen, da kommen wir dann eben wieder mal auf den Aspekt Umwelt, Natur um uns herum, die auf kleinste Veränderungen reagieren, Stichwort Artenvielfalt. Also man kann das ja nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Menschen betrachten.
Ja. Die Artenvielfalt ist natürlich gehörig, die bedroht ist durch die Trockenheit hier auch, ja, und durch die Klimaerwärmung. Ja, das ist also allein der Insektenrückgang ist ja fürchterlich, ja, und das ist ja
keine Vögel, ja, keine Schmetterlinge, richtig. Keine Bestäubung und es geht ja gerade so weiter. Das eine gehört zum anderen zu. Weil du das jetzt auch mit der Anpassung sagtest, ich fand das also auch ganz interessant. Ab und zu muss jetzt mit Zahlen aufwarten, das gehört irgendwie auch mit dazu. In den vergangenen 6000 Jahren haben überwiegend die Menschen in Gebieten gewohnt, wo Temperaturen im Jahresdurchschnitt zwischen 11 und 15 Grad herrschten. Ein kleiner Anteil Menschen in Regionen durchschnittlich 20 bis 25 Grad. Laut dieser Studie sind das wahrscheinlich die Temperaturbereiche, die klimatische Nische fürs menschliche Leben darstellen. Jetzt haben wir aber auch Extremschwankungen jetzt schon. In Bagdad, Kuwait war Ende Juni 2020 haben 52 Grad geherrscht. Ich meine, das ist doch jetzt nichts, wo man sagt, da können wir uns von einem Tag zum anderen drauf einstellen.
Richtig. Also das sind gravierende Temperaturen, die zunehmen. Wir haben bei der Erderwärmung ein Phänomen, dass im Norden der Erde die Winter wärmer werden. Dort ist es nicht mehr minus 30, sondern minus 25 Grad, ja, und bis weiter südlich dann nicht mehr minus 10, sondern nur noch minus 5 Grad, ja. Aber in den Regionen, von denen wir jetzt sprechen, da spielen die Sommertemperaturen eine besondere Rolle. Die steigen besonders an, die Wintertemperatur gar nicht so sehr. Mhm. Aber die Sommertemperaturen, die steigen so um 2 bis 5 Grad an. Und die Niederschläge in diesen Ländern nehmen auch langfristig weiter ab. Ja. Und das ist natürlich gravierend, denn die sind schon so heiß, dass wenn ihr dann im Sommer noch heißer wird, das natürlich an die Grenze der medizinischen Erträglichkeit rückt.
Ja, die Anzahl der Tage, die jetzt überdurchschnittlich heiß sind, wird zunehmen und auch die Hitzeperioden dauern länger.
Ja, eindeutig. Ja. Im Nahen Osten, ja, im Nordafrika, ja, in der Golfregion, das sind diese extremen Hitzetage, nicht nur 8 Tage im Jahr, sondern vielleicht 15 Tage und
da war 20 teilweise Jahre später nochmal. Ja. Da war teilweise bis Mitte vom Jahrhundert von 108 Tagen, von jetzt 30 oder so. Und dann bei unverändertem CO2-Ausstieg wären es Ende des Jahrhunderts 200 Tage. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der Zeit faktisch dort schwer zu leben ist, drücken wir es mal
und
vorsichtig
aus. Und das ist natürlich dann unwirtlich, ganz klar. Und ist schwierig.
Und wie sieht es bei uns aus? Stichwort Südeuropa, Südosteuropa.
Also in Südosteuropa ist schon so, oder Südwesteuropa, ich weiß jetzt zum Beispiel aus Spanien, dass da schon Sommer gegeben hat, wo so warm war unter südlichen Lufteinflüssen und Luftzuflur, dass die Leute so nachts so fast 30 Grad hatten und dann auch nicht mehr schlafen konnten und damit schon an ihre medizinische Grenzen gekommen sind. Und ja, aber insgesamt muss man halt sagen,
also du bist
wir kriegen Temperaturen wie in der Toskana früher, ja?
Ja, natürlich, ich meine, das ist halt der
muss
Punkt.
Muss man auch sehen, ja?
Ja, natürlich, das sieht man jetzt schon teilweise, wenn ich mir an meine etwas zurückliegenden Jahre, wir sind ja annähernd die gleiche Generation, da war das nicht so selbstverständlich, dass man im Februar draußen saß und einen Kaffee getrunken hat, unabhängig von Corona jetzt. Aber nochmal, das hat ja Auswirkungen auf das Leben um uns herum. Wir sind da wahrscheinlich anpassungsfähiger wie so viele andere Lebewesen.
Na gut, also wir haben ja immer Möglichkeiten, auch durch die Technik letztendlich, die wir auch haben, mal so mal eine Wassermangelperiode zu überstehen. Obwohl das zum Beispiel jetzt in der Taunusregion vor 2 und vor 3 Jahren schon so war, dass die Tiere auf den Weiden teilweise nichts mehr zu saufen hatten. Mhm. Und dass das dann herantransportiert werden musste, das Wasser. Ja. Also es war schon kritisch.
Jetzt weil es auch letztes Jahr im Zusammenhang mit dem Dannenröder Forst wohl, dass da Wasserautos ja vorgefahren sind, um die Leute mit Wasser zu versorgen, weil der Grundwasserspiegel halt immer mehr und mehr absinkt. Jetzt fällt mir jetzt im Moment gerade so ein bisschen der Übergang zum nächsten Thema. Ich muss gerade nochmal auf meinen Zettel gucken, auf meinen Schlauen, was ich mir da aufgeschrieben hatte. Diese Klimaerwärmung, Veränderung, die führt natürlich auch zu Problemen, die, ja, ich nenne jetzt mal das Beispiel Syrien, wo es ja die Vermutung gibt, dass es der erste Klimakrieg war. Was ist da passiert?
Ja, also die NASA, diese Organisation, die ja letztendlich Weltraumforschung macht, ja, die hat da eine Untersuchung vorgelegt anhand von Baumringen, die sie genau untersucht hat, ja, dass also 10 Jahre vor dem Bürgerkriegsbeginn die 10 trockensten Jahre in Syrien gewesen sind, der letzten 400 oder 500 Jahre. Und das heißt also, dass Landstriche letztendlich kein Wasser mehr hatten, die Tiere hatten nichts mehr zu trinken, ja, die mussten notgeschlachtet werden oder sind gestorben, ja. Die Leute haben dann eine Flucht aus dem Land in die Städte gemacht, in die Vorstädte. Dort war natürlich so, dass dann Armut herrschte und die in nicht so tollen Bedingungen gelebt haben und es hat natürlich sofort hochgekocht. Es war wie ein Brandbeschleuniger. Ja,
natürlich der jetzt auch dort schon herrschenden innerhalb gesellschaftlichen Konflikt.
Und das ist wie ein Kriegskatalysator, ja, der dann auch wirkt, ja, und der natürlich für uns enorme Auswirkungen hatte. Wie viele Flüchtlinge sind aus dieser Region gekommen, wie viele Tode sind da entstanden und so. Das hat natürlich schon klar was mit dieser Erwärmung zu tun. Und da ist es natürlich auch so, dass Erkrankungen neu aufgetreten sind, ja, weil Armut und Krieg herrscht. Also die Kinderlähmung ist zum Beispiel in Syrien, die ja weltweit fast völlig ausgestorben war, wieder aufgeflackert, weil die Impferfolge nicht mehr so toll war. Die Leute konnten im Krieg eben nicht mehr so gut geimpft werden. Und da, das ist die Folge dann. Wenn Krieg, Armut und so weiter herrscht, kommen gleich mehr Krankheit, schlechtere Lebenserwartungen, also nicht nur durch irgendwelchen Bombenhagel, sondern auch durch Krankheiten, ja. Und das ist natürlich da eingetreten.
Es gibt auch dann, ich hatte jetzt ein Beispiel von Bangladesch gelesen, dass eben auch zunehmende psychische Belastungen auftreten, die dann aufgrund von Vertreibungen stattfinden oder Migration, sagen wir es mal so, beides teilweise ja im inneren Land. Sind wir da im Moment noch in der Insel der Glückseligen?
Ja, weil wir merken jetzt zum Beispiel jetzt dieses feuchte Frühjahr, wir haben immer auch Perioden, wo man halt dann wieder doch mehr Niederschläge kommen, ja, vielleicht erholen sich ja unsere Wälder wieder ein klein bisschen, ja. Und aber man muss halt insgesamt sagen, dass zum Beispiel im Nahen Osten in dieser Region letztendlich, ja, die Niederschläge in den nächsten Jahren im Schnitt deutlich abnehmen werden. Das heißt also, die Bedingungen, dass die Menschen dort leben, ja, neben der Temperatur, die im Sommer dann sehr stark zunimmt, ja, die wird natürlich ganz klar schlechter.
Gut, machen wir hier mal eine Pause. Ich habe jetzt etwas Musik und zwar habe ich Tricontinental mit dem Bluebird. Ja, immer noch Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über die Auswirkungen der Erderwärmung auf unsere Gesundheit. Aber es gibt auch noch andere Aspekte, auf die wir jetzt ein bisschen eingehen wollen. Politisch, wirtschaftlich, sozial Folgen hat es ja. Aber jetzt bleiben wir mal, kommen wir mal zu dem Thema Wasser, das bei, ja, was mir so als ganz markant im Gedächtnis geblieben ist oder aufgefallen ist, besser gesagt, Wasser, Quell allen Lebens. Überall kommen wir auf das Thema Wasser zu sprechen. Wir haben jetzt diese Region Nahe Osten und Afrika, wo scheinbar das Thema am drängendsten ist mit der Erderwärmung. Wie wirkt sich denn das aus mit dem Wasserbestand? Hat das, oder Nichtbestand ist vielleicht sogar die bessere Formulierung.
Na gut, also jeder weiß, dass der Mensch hauptsächlich aus Wasser besteht, die Erde auch. Ja. Und dass es unheimlich wichtig ist, dass genügend zugeführt wird, gerade unter Hitze. Ja. Wir kennen ja den Hitzestress und verschiedene Erkrankungen. Ich weiß nicht, ob ich da mal drauf
eingehen kann. Ja, mach das. Da wollte ich nämlich noch kurz darauf hinweisen, dass eben in Bangladesch war das in der Studie, dass neben diesen modernen Erkrankungen auch das Thema Hitzestress, die Fortschritte im Gesundheitswesen eigentlich fast wieder zunichte gemacht haben.
Ja, Hitzestress. Also wir haben also unter Hitze einen sehr hohen Wasserbedarf. Normalerweise reichen bei uns 1 bis 2 Liter Flüssigkeit. Unter diesen extremen Hitze brauchen wir 7-8 Liter Flüssigkeit. Bei körperlicher Aktivität dann nochmal mehr. Das ist also ein deutliches Mehr an Wasser, was wir benötigen, das wir zuführen müssen. Und wir kennen ja verschiedene Krankheitsphänomene durch die Hitze. Man muss unterscheiden, einmal nehmen wir an mal den Hitzschlag. Ja, der Hitzschlag ist etwas, da bricht der Körper seine Temperatur nicht mehr runter. Er wird zu warm insgesamt. Und das nennt
man ist wie bei Fieber.
Ja. Okay. Das ist dann der Hitzschlag. Dann gibt es den Hitzekollaps. Ja, da sind die Gefäße so weit gestellt durch die Wärme, dass der Blutdruck letztendlich abfällt und der Patient letztendlich oder der Mensch kollabiert. Ja. Und dann kennen wir auch zum Beispiel noch die Dehydratation, die Entwässerung, dass dem Körper zu viel Wasser entzogen wird, was dann wieder Kreislaufprobleme macht und Blutdruckprobleme, denn Wasser im Kreislauf und Salz im Kreislauf ist wichtig, um den Blutdruck hochzuhalten. Und diese Entwässerung, gerade bei alten Menschen in Altenheimen zum Beispiel, die dann zu wenig Wasser auch haben, ja, die führen dann zu Kreislaufkollaps und Blutdruckabfällen und zu Erkrankungen.
Das Schwitzen entzieht dem Körper ja Minerale, ja, sprich Salz.
Die Gehirndurchblutung nimmt zum Beispiel dann unter diesen Bedingungen sehr stark ab. Die Leute werden mehr verwirrt hier bei uns. Ja. Das ist auch der Grund, warum letztendlich dann im Sommer doch mehr Leute sterben, ja. Weil sie da auch zu wenig Wasser kriegen. Also Wasser ist extrem wichtig, ja, für alle Menschen. Und wenn es besonders heiß und besonders wenig Wasser gibt, wird es wirklich schlimm.
Jetzt führt natürlich auch der Wassermangel da dazu letztendlich, also wir reden jetzt nochmal, um das ein bisschen klarzustellen, wir reden jetzt gerade im Moment über andere Regionen als Mitteleuropa, Nord-Südeuropa mit Abstrichen, sondern Regionen, wo Wassermangel sowieso grundsätzlich vorhanden ist, Nahe Osten, Afrika, hat ja auch nur Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Ja, also Tiere, die nichts zu trinken haben, da kann man Landwirtschaft auch fast vergessen. Ja? Tiere werden ja auch gefüttert mit Pflanzen, die hauptsächlich primär mal in der Region gewachsen sind. Und auch, also die Ernährung der Tiere wird auch schlechter. Ja. Und
die Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, ja. Also jenseits tierischer Produkte. Ja.
Und wenn es den Tieren schlecht ernährt werden, dann wird der Mensch indirekt dann auch schlecht ernährt. Und das führt dann zur Verarmung, zu diesen Sachen.
Ja. Es gibt auch das Thema der Versalzung, sprich durch den Meeresspiegelanstieg, dringt natürlich auch das Meer Wasser, das Salzwassermeer in Süßwasserregionen vor. Das gilt wohl hauptsächlich auch am Indus und dann kommen Staudammprojekte dazu. Geht es über die Lebensmittelversorgung hinaus, diese Thematik?
Na gut, nehmen wir mal an das Tote Meer. Das ist ja extrem versalzen. Ja, da ist also noch mehr verdunstet und so. Ja, das liegt ja etwas tiefer als der Meeresspiegel. Ja, und das heißt halt tot, weil es wirklich auch dann tot ist.
Kein Leben drin stattfindet. Ja. Aber letztendlich zur Migration führt.
Indirekt natürlich.
Weil die Leute ja sich selber, das hatten wir jetzt vorher kurz mit dem Beispiel Syrien, sich selber nicht mehr ernähren können.
Ja. Also wir haben ja schon einen Tourismus aus dieser Region im Sommer. Ja, also die reichen arabischen Leute, die gehen nach München, nach Bayern oder irgend sowas, ja.
Ja, oder in die Alpen.
In die Alpen, genau. Und versuchen da dann zu überwintern. Sie gehen übrigens auch ans Mittelmeer, diese Golfstaaten-Leute, die sich's leisten können, ja. Im Nahen Osten dann auch, in die Levante, in den Orient, ja, mhm. Weil da eben das Meer noch ein bisschen kühlt, ja. Und da gibt es einen Sommertourismus, muss schon seit längeren Zeit, der jetzt einen verstärkten Wärmedruck auch hat, ja, damit die Leute sich im Sommer da ein bisschen erholen können. Ja.
Es führt aber auch zu politischen Spannungen, also innerhalb von Staaten, Regionen.
Ja, ja, alleine die Bayern haben ja ihre Probleme, wenn da Leute in Vollverschleierung kommen, ja, wo der Boss einen ganzen Laden schließen will. Ja, und die wissen dann gar nicht, wie sie mit solchen Leuten umgehen müssen, ja.
Ich meine jetzt eigentlich auch so in den betroffenen Regionen, aber gut, okay.
Natürlich auch, wenn reiche Leute dann kommen, ja, okay. Und das ist natürlich auch immer ein soziales Problem letztendlich, ja. Die Sozialneid entsteht, Aggressivität entsteht.
Ja. Aber es gibt da in den Regionen selber Spannungen zwischen den sesshaften Leuten und zum Beispiel Nomaden, die ja gewohnt sind, im Wasser hinterherzuziehen?
Ja, sehr. Ja, also es gibt ja diese Beduinen da im Nahen Osten, ja, die früher große Landstriche bestrichen haben und die natürlich jetzt auch durch die Wasserknappheit, ja, diese Möglichkeiten der Varianz in ihren Bewegungen gar nicht mehr haben. Und das ist an sich fast eine Art, wie die Indianer in Nordamerika, ein aussterbendes Volk, muss man sagen. Die am Stadtrand lebt mit in Zelten und ja, also wo man sagen kann, das ist kein Beduinenleben mehr, ja, die waren fast zur Touristenattraktion, da haben sie dann noch mal ein bisschen Einkommen, aber das ist schon gravierend, wie die Beeinflussung ist.
Und auch, ja, es findet ja dann verstärkt eine Landflucht statt, sprich die Menschen ziehen vermehrt in die Städte, die dann immer größer werden, die dann wieder mehr Enge produzieren, die Hitze dort wahrscheinlich noch extremer ist, wie sowieso im ländlichen Bereich.
In diesen Ländern braucht man ja in der Stadt Klimaanlagen letztendlich, um das so nachts schlafen zu können oder so, ja. Und mit dem entsprechenden Energie- und Stromverbrauch, was wieder auf der anderen Seite wieder fehlt, ja. Mhm. Und dadurch verschärfen sich dann die Gegensätze und die Probleme.
Ja, es ist ein weites Feld, das Ganze. Ich meine, wir haben dann auch noch einen anderen Aspekt, den ich jetzt ganz gerne noch mal kurz ansprechen wollte. Das hat ja auch sicherheitspolitische Aspekte, das Ganze.
Würde ich schon auf jeden Fall sagen. Ich denke, dass unsere Sicherheit am meisten bedroht wird letztendlich durch oder wo Unruhen entstehen, auch Gegenbewegungen, rechte Gegenbewegungen entstehen und so, ist das schon die Emigration aus diesen Hitzeregionen, ja, die uns Probleme macht. Ich denke schon.
Welche Hilfsmaßnahmen gibt's? Ich habe es vorher erwähnt, deine Tochter war eine Zeit lang, wo war sie da unterwegs?
In Jordanien, 10 Jahre lang, ja, okay. Beirut gelebt.
Ja. Ja. Hat sich da schon, hat sie die Veränderungen schon wahrgenommen?
Ja. Also sie hat sowohl die Trockenperioden in Bethlehem in der Region mitgekriegt, ja, den Leuten wurden auch die Brunnen weggenommen, die hatten ja früher ihre eigenen Brunnen gehabt. Staat Israel, der sagt, es ist staatlich und verstaatlicht das dann, sodass die Bauern dort nicht mehr Rechte auf ihr Wasser gehabt haben. Und die Wärme hat natürlich unheimlich eine Rolle gespielt, auch in dieser Region.
Wie behelfen sich die Leute dort? Ich meine, für uns ist das wahrscheinlich hier in unseren noch gemäßigten Regionen unvorstellbar, wie die Leute dort das Leben bewältigen, oder?
Ja, also es ist so, dass es kaum einen jungen Mann gibt dort, der nicht weg will. Ja, der sagt, also das hat wenig Perspektive. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig letztendlich. Ja, es sind ja schöne Regionen, es ist ja ein tolles Land.
Du meinst jetzt Israel speziell, oder?
Ja,
Jordan, also, oder
ob das jetzt...
Ja, die Region Orient, insgesamt.
Sagen wir es mal so, der Orient.
Ja, ja, okay.
Das Morgenland, die Levante.
Levante, ja, genau. Die Wasserversorgung dort spielt eine Rolle. Die gigantischen Entsalzungsanlagen, da wird dann aus dem Meerwasser Trinkwasser gewonnen, weil es kein Grundwasser mehr gibt.
Ja, also Israel ist ja da extrem letztendlich fortgeschritten, ja, und schafft es dadurch letztendlich genügend Wasser für die Bevölkerung zu produzieren, produziert dann indirekt auch dann für die Palästinenser und für diese Region auch mit, ja, die wiederum natürlich darunter leiden, dass der Grundwasserspiegel total abgesunken ist. Also im Gazastreifen ist das Grundwasser jedes Jahr zig Meter niedriger
geworden. Ist es auch eine Frage des Umgangs mit dem Wasser, also nicht nur der Niederschläge, also sprich der natürlichen Versorgung, sondern auch der Umgang mit dem Wasser? Ja. Muss man Golfplätze dort anlegen?
Jeden Tag berieseln, das gehört sich natürlich überhaupt nicht. Ja. Ja. Israelis haben geschafft, durch diese Tröpfchenbewässerung ja, sehr wassersparsam zu wirtschaften. Ja. Aber das spielt natürlich eine enorme Rolle. Früher gab es da gut Obst und die hatten Brunnen letztendlich, ja, mit denen sie das bewässern konnten. Das ist deutlich schlechter geworden.
Die Golfregion ist ja allgemein, also generell vom Wassermangel betroffen. Ich habe jetzt da gelesen in der Vorbereitung auf die Sendung, Saudi-Arabien, da gibt es nur 10% des Wassers kommt aus dem Grundwasserspeicher. In der Hauptstadt Riad mit 6,5 Millionen Einwohner wird fast 95% des Wasserbedarfs aus einer Entsalzungsanlage gewonnen, also nahezu 100% kann man sagen. Aber das ist doch auch eine sehr fragile, gefährdete Infrastruktur dann, oder?
Ja, militärisch ist es bestimmt schwierig. Das ist natürlich verletzlich, solche Systeme dann auch, ja, wo man die Leute, die dort wohnen, in der Region vielleicht auch mal schwer militärisch treffen könnte. Ja. Und es ist natürlich auch so, wenn man, das ist so ein Teufelskreis, ja, man muss dann wieder mehr Energie verbrauchen, um das zu schaffen. Das macht wieder mehr abhängig, macht wieder indirekt mehr Klimaerwärmung, ja, weil mehr fossile Sachen verbrannt werden. Und das geht im Moment ganz einfach in die falsche Richtung insgesamt. Dort gibt es ja kaum ein Umweltbewusstsein, ja, ganz wenig von den Leuten. Ja.
Auch in den Eliten?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, muss ich sagen. Ich denke, wahrscheinlich nicht ganz.
Ja. Wenn ich meine, Saudi-Arabien ist natürlich auch sofort der Gedanke Öl.
Ja, ja. Das Hemd ist näher als der Rock oder so. Ja, die versuchen natürlich das Beste draus zu machen letztendlich und denken letztendlich nicht so sehr an das Übermorgen und an die Nachhaltigkeit. Wenn sie dann ihre Entsalzungsanlagen eine nach dem anderen, ihre Klimaanlagen fahren und ihr Öl mit dem Verkehr verbrauchen. Ja.
Was es dort auch gibt in diesen Regionen, ist einmal eine Desertifikation, Fortschreitung der Ausbreitung der Wüsten. Durch die Düngen kommt es auch zu einer höheren Feinstaubbelastung bei den Menschen in dieser Region.
Ich denke schon. Also wir haben ja schon immer Sahara-Wind, ja, und manchmal Sahara-Sand sogar hier in der Region gehabt. Ja. Und ich denke schon, dass das die natürlichen Emissionsprobleme, die werden bestimmt nicht leichter, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das stärker, heftiger und häufiger wird.
Würdest du jetzt aus dem Stand sagen können, wie man diesen Missständen entgegenwirken kann? Ich meine, inzwischen führt unsere Diskussion ja, also nicht hier bei uns jetzt in der Sendung, sondern allgemein, in die Richtung, sich an den Klimawandel anzupassen. Eine Zeit lang hat man ja noch davon geredet, ihn aufhalten zu können. Aber wir haben da jetzt schon einen Positionswechsel vollzogen. Was können wir denn machen? Oder was kennen die
also
Leute dort?
Also es gibt ja zum Beispiel, dass wir schon versuchen, die Probleme zu verstehen und dann mit den Leuten zusammen dort letztendlich Änderungen hervorzubringen. Die Städtepartnerschaften zum Beispiel, da arbeitet jetzt meine Tochter, die da 10 Jahre in Jordanien war, für die deutsche Städtepartnerschaften. Und die versucht natürlich da auch Bewässerungsanlagen zu machen, Entsalzungsanlagen oder sowas. Ja, oder auch Verbrennungsanlagen, ja, die dann wieder Energie bringen und so. Das machen ja die deutschen Städte mit ihren Städtepartnerschaften und da wird schon versucht, da eine Entwicklung hineinzubringen, die dann auch positiver ist. Dass die Leute auch nicht eben so weg wollen unbedingt, ja. Dass sie die Qualität ihrer Region auch letztendlich schätzen, ja.
Ich mache jetzt mal wieder nochmal einen Sprung in Richtung, ja, mehr so die Gesundheitsbereich vielleicht. Ich denke mir ja immer, wir versuchen ein Problem, das durch eine bestimmte Technik entsteht, durch eine Technik zu lösen, die wieder andere Probleme schafft. Und mir ist das immer wieder im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum, was ja gerade auch in diesen Regionen durchaus eine Rolle spielt. Aber ist es die schiere Zahl, die die Probleme bereitet, oder ist es nicht eher unser Lebensstil?
Es ist immer beides.
Mhm. Okay, also du bist schon auch der Meinung, dass die Bevölkerungszunahme schon eine bedeutende Rolle spielt.
Ja, aber wir wissen ja, umso besser es den Leuten gibt, umso geringer ist der Bevölkerungszuwachs.
Mhm.
Also auch so Regionen wie, nehmen wir mal Indien oder China, ja, das korreliert nicht nur mit Mao Zedong und der Ein-Kind-Politik, sondern es korreliert auch damit, dass es den Leuten eben besser geht.
Wirtschaftlich
besser. Dann ist die Überbevölkerung auch geringer. Das ist fast so eine Art Gesetz geworden. Und das ist natürlich auch in den arabischen Ländern so.
Mhm.
Oder wenn es den Leuten im Gazastreifen besser gehen würden, dann hätten sie auch nicht eine so hohe Geburtenrate. Oder es gilt auch für die erzkonservativen jüdischen Anteile in Israel. Hier sind auch einfachstes Leben und entsprechend tun sie sich ihr Alter absichern durch viel Kinder.
Mhm. Ja, war bei uns auch lang genug, so ja. Bis die Sozialversicherungen eingeführt wurden, oder?
Ja.
Gut, wir machen mal wieder etwas Musik. Ich habe hier die Mane Stelzer mit Gracie. Ja, jetzt müssen wir die Mane leider ausblenden. Die Mane Stelzer singt gegen die Erderwärmung an. Ist auch beim Radentscheid aktiv und tut da auch der Straße einiges, um dem entgegenzuwirken. Wir kommen jetzt in die Schlussrunde, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben jetzt schon einige Aspekte angesprochen. Ganz umfassend können wir das Thema leider nicht bearbeiten. Da gibt es so viele Aspekte. Mattes, Wärme in der Stadt spielt natürlich, oder soll man eigentlich eher sagen, Hitze in der Stadt spielt natürlich für uns hier in Frankfurt, aber generell in Metropolen, Städten eine Riesenrolle.
Das kann man nur bestätigen. Also Frankfurt ist eine der wärmsten Städte gewesen. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren dreimal an der Spitze der deutschen Städte. Einmal war es Köln. Und gerade dieses Rhein-Main-Gebiet, was ja von Süden her belüftet wird, also die warme Luft abkriegt, am Taunus bleibt es dann stehen. Ja, das ist so das richtige Wärmezipfel in Deutschland dann auch noch. Und was ja ganz dass die ganze Sache verschärft, ist die Wärmeentwicklung selbst, die Entstehung in der Stadt. Also wir haben ja in diesem Rechenzentrum zum Beispiel ja hauptsächlich Entlüftungsanlagen, wo diese Hitze einfach nach oben abgegeben wird in die Luft. Und so dass das zum Beispiel ein Grund ist, ja, warum wir so extreme Wärme in der Stadt haben.
Hitzeinsel nennst du das? Nee, Wärmeinsel.
Also Wärmeinsel
ist... Ich neige ja dazu, inzwischen den Begriff Hitze zu verwenden, weil das vielleicht eher trifft.
Also die Stadt ist immer eine Wärmeinsel im Vergleich zur umgebenden Region. Also wir haben zum Beispiel in den Städten im Sommer, wenn es richtig heiß wird, etwa 9 Grad mehr höhere Temperatur als am Stadtrand. Wenn man aus der Innenstadt, ja, allein ins Nordend geht, dann spürt man schon den Temperatur... Rückgang. Es wird feuchter, es wird kühler, dort sind Gärten, ja, nicht so stark versiegelt und das merkt man sofort. Und das macht enorm was aus, denn gerade im Leben im Sommer in der Stadt, ja, das Schlafen ist ja mit das wichtigste Problem, wenn es überhitzt. Und da ist also Frankfurt Weltmeister letztendlich fast in Europa, ja, was diese nächtliche
Champions League versäumt,
genau.
Verpasst, richtig, Weltmeister.
Ja. Okay. Man kann nachts schlecht schlafen, der Körper muss ja abkühlen können. 1 Grad braucht er, ja, um den Schlaf zu finden und das findet
also
er
natürlich. Also 1 Grad weniger.
1 Grad weniger, ja. Ja. Also Kinder zum Beispiel, die setzen so Schweißtropfen ab, wenn sie am Einschlafen sind, auch wir. Es gibt Leute, die haben so eine Kälteantenne, die strecken den Fuß raus oder so, um letztendlich Kühle rauszukriegen und wir brauchen dieses 1 Grad weniger, um überhaupt schlafen zu können. Das Melatonin, dieses Schlafhormon, das wird dadurch angestoßen, dass es gebildet wird, was uns zum Schlafen bringt. Und deswegen ist im Sommer gerade das Problem, das Schlafproblem.
Ab welcher Außentemperatur? Es gibt ja so diese Geschichte, ich kenne das, du hast ja mit Tropenmedizin zu tun. Ich war ja auch mal in den Tropen, in Brasilien und in Venezuela. Ab welcher Temperatur kann man sagen, ist es faktisch nicht mehr möglich, ohne Hilfsmittel vernünftig schlafen zu können? Gibt es da so eine Art Außentemperatur?
Also ich nenne mal das Beispiel. 28 Grad oder sowas mal, also als grobe Richtung, da wird es schon sehr schwierig. Wir sprechen ja von tropischen Nächten, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Ja. Und in den Gebäuden ist es dann manchmal höher oder so. Ja. Und in diesen Regionen fängt es dann schon an.
Ich habe da gerade nochmal im Zusammenhang mit dem Nahosten Afrika den Begriff Kühlgrenztemperatur das erste Mal aufgeschnappt. Kannst du da was dazu sagen?
Das sagt mir jetzt nicht, aber es ist halt so, also der Mensch muss abkühlen können. Ja? Okay. Und im Süden Europa gibt es ja Ventilatoren, die das gemacht werden oder so. Es gibt da sogar Tricks, mit denen man das macht. Ja? Man nimmt seine Bettwäsche zum Beispiel aus der Kühltruhe heraus, ja, weil es dann den Körper abkühlt und man dann den Schlaf findet. Ja, und also die Frankfurter Dachwohnungen oder diejenigen, die obergeschossen sind, die sind schon so gravierend, dass man wirklich...
Ich habe mal im 5. Stock unterm Dach gewohnt. Ich wäre am liebsten zum Fenster rausgeschwungen, weil ich dachte, das geht schneller. Aber nochmal kurz zu dieser Kühlgrenztemperatur, die besagt wohl, dass ab einer bestimmten Außentemperatur der Körper das durch Schwitzen nicht mehr ausgleichen kann, was aber auch ein Stück weit im Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit zu tun
Richtig.
Hat.
Also ich glaube, dass dass man damit diese 32 Grad meint, ja, wo der Körper dann nicht mehr genügend Wärme abgeben kann, ja, um sich abzukühlen. Und das ist also dann eine maximale Temperatur, die den Körper dann nicht mehr abkühlen lässt. Und das ist meines Wissens dann 32 Grad.
Also hier so aus dem Gedächtnis jetzt waren es wohl, je nachdem wie der Umgebung, Luftfeuchtigkeit in trockenen Regionen, trockenen Wüsten sind es um die 35 Grad und bei, ja, wenn die Luft gesättigt ist mit Feuchtigkeit, dann wird es eben noch schwieriger, weil wie gesagt, der Körper dann auch nicht mehr die Wärme abgibt.
Ja, die Wärme wird abgegeben dadurch, dass was verdunstet und wenn alles sehr feucht ist außenrum, dann kann weniger verdunstet und dieser Effekt der Abkühlung kann dann manchmal nicht mehr stattfinden.
Du hast jetzt schon mal andeutet, jetzt wollte ich da gerade nochmal fragen, wie können wir uns denn dagegen wappnen? Ich meine, wir werden, selbst wenn wir jetzt von heute auf morgen den CO2-Stoß auf null runtersetzen würden, heißt das nicht, dass wir übermorgen wieder das alte Klima haben. Wir müssen mit dem lernen, umzugehen. Was können wir denn machen, um jetzt gerade in der Stadt letztendlich das Wichtigste,
den Schlaf? Also in Frankfurt ist das Wichtigste natürlich, grün zu erhalten und zu pflanzen und was weiß ich. Ja? Also dass diese so viele Bäume in der Stadt gelitten haben, das ist natürlich ein Skandal, jetzt die letzten 2 Jahre. Ja. Es gibt viele Leute, die auch mal ihren Wasserschlauch letztendlich an einen Baum hinbringen würden. Ja. Da muss man Leute halt spenden lassen, damit die was finanziert bekommen. Da hat also auch die Grünen haben da nicht gute Politik gemacht, muss ich sagen. Ja. Der Lindenbaum zum Beispiel, der war schlädlings befallen.
Im Dornbusch,
400 Jahre der älteste Baum. Ja. Jetzt sprießt er toll im Grün, ja, aber letztes Jahr hat man wirklich Angst gehabt und der Hausmeister nebenan, der hat seinen Wasserschlauch nicht hingelegt dort an den Baum, weil er verloren hätte, den Preis, den die Stadt ausgegeben hätte, dass wenig Wasser verbraucht wird.
Okay.
Ja, aber also viel Grün, neue, an jede Kreuzung gehört ein Baum. Ja?
Und wir brauchen ein anderes Wassermanagement, Brauchwassernutzung.
Ja. Also der Beuys hat ja zum Beispiel da in Kassel die Bäume gepflanzt. Ja. Das Grünamt hatte gesagt, 20 Bäume kannst pflanzen. Er hat 7000 Eichen gepflanzt. Ja. Auch jetzt ist zum Beispiel so im Ratentscheid, ja, es gibt diese kleinen Kreuzungen, das Grünamt kommt nicht nach, ja, da grün zu setzen, sowas darf natürlich nicht sein.
In aber einer so reichen Stadt, das Grün setzen ist eines, aber du musst es ja auch wieder, wir kommen schon wieder auf den Punkt Wasser, ich glaube, das ist das Thema schlechthin, das Wasser muss ja irgendwo her. Wir müssen einfach auch Brauchwassernutzung, graues Wasser heißt es, glaube ich.
Ja, Wärme heißt aber auch mehr Verdunstung.
Ja, genau.
Mehr Verdunstung heißt auch wieder Wolken und mehr Verdunstung heißt dann auch, dass dann wiederum Niederschläge kommen. Also das ist nicht immer alles negativ. Wir haben es ja jetzt gemerkt, ja. Wie der Mai und der April nass war.
Ja, aber ich meine, das Problem ist dann, dass das Wasser eben nicht so gut im Boden versickern kann, weil es zu schnell verdunstet.
Also jetzt ist es toll, ja.
Jetzt gerade?
Jetzt, na gut, im Mai, ja. Also es ist ja unheimlich feucht gewesen. Das ist ganz prima. Für den Stadtwald, für jeden Frankfurter Baum, für jeden Frankfurter Baum, das sickert langsam in die Tiefe. Das wird man sehen.
Mhm. Jetzt hast du noch mal ganz kurz meine Frage von vorher noch, was wir so als Einzelindividuum machen können. Du hast es kurz andeutet, habe ich gedacht, ja, spannend. Schlaf aus der Kühltruhe, Bettenkissen in den Kühlschrank. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Querlüften, ja.
Also Durchzug schaffen.
Ja, wie Ventilatoren oder sowas bringen natürlich auch, ja. Dann man soll schlafen, man soll trinken natürlich, damit der Körper auch was abgeht. Ins kalte Bett natürlich, ins gekühlte Bett immer auch, ja. Im Zweifelsfall mal ein bisschen kühl abduschen oder sowas. Das weiß
aber
man
ja. Aber regt es der Kreislauf nicht erst recht an?
Wenn es zu kalt ist, regt es den Kreislauf an. Wenn es nur eine lauwarme Dusche ist, kühlt der Körper dadurch ab und dann ist es positiv.
Okay. Was ich dann noch spannend fand bei dem Vorschlag ist, trinke vor dem Schlafen.
Ja, der Körper muss halt auch manchmal, hat einen kleinen Schweißausbruch in dem Moment, wo er die Temperatur senkt. Ja, ja, das ist dann die Feuchtigkeit und Flüssigkeit, die er dann auch braucht. Ja, und die Durchblutung im Gehirn oder sowas, die man auch zur Entspannung braucht oder so etwas. Ja, die ist natürlich besser, wenn ein bisschen genügend Flüssigkeit da ist.
Möchtest du noch was anfügen? Wir wären am Ende.
Otto, wie immer.
Nein, haben wir noch was vergessen? Nein, wie ich vorher sagte, das Thema ist so allumfassend, da könnt ihr wahrscheinlich noch mal 3 Sendungen dazu machen. Noch von dir was dazu? Sonst schlage ich noch kurz 2, 3 Termine und dann...
Nein, ich konnte mich gut
ausdrücken.
Weisheit letztendlich zum Besten geben. Ja.
Mathis, vielen herzlichen Dank, dass du wieder im Studio warst. Grüß deine Tochter von mir und von allen am Radio auch für die Information, die sie dir geliefert hat. Ich habe jetzt noch kurz 2, 3 Termine für euch am Radio, falls ihr noch nicht so genau wisst, was ihr die nächsten Tage, Monate, Wochen, nein, die nächsten Tage machen wollt. Nächste Woche steht einiges an. Am 3.6. gibt es ein initiierter Radentscheid, einen sogenannten Pop-Up-Radweg, 14.30 bis 17 Uhr. Start ist an der Walter-Kolb-Straße, Ecke 3 Königstraße. Das ist, wenn ihr von der Stadt herkommt, über die alte Brücke, dann gleich rechts. Informationen findet ihr unter www.radentscheid-frankfurt.de. Dann vom 3. bis 5.6. Frieden in Bewegung, ein Marsch der Naturfreunde. Da gibt es Routen hier in Frankfurt auch unter www.naturfreunde-ffm.de. Und Moloch Autobahn veranstaltet am 6.6. einen Trassenspaziergang entlang der A661 und A66. Da findet ihr die Information unter www.molochautobahn.de. Und der Hinweis auf unseren Schnupperabend am 7.6. 18 Uhr wieder online, greenpeace-frankfurt.de. Euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch etwas Musik, und zwar Road to Yayuka, Gaita Blues.